Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Ränkespiele haben wir heute im Programm. Epische Konflikte und menschliche Tragödien, wie es sich gehört in einem Kulturmagazin. In Frankreich greift die Straße nach der Regierung und an ihrer Seite Intellektuelle und Künstler. Aber nicht alle. In München tritt Mata Hari auf. Die historische Spionin ist Protagonistin eines Musicals am Gärtnerplatztheater. Und nicht weit davon entfernt, im Museum Brandhorst, ist das konfliktgeladene Werk von Nicole Eisenman zu sehen. Zuerst aber Ränkespiele. Das Ringen zweier Städte. Düsseldorf und Essen streiten um das Deutsche Fotoinstitut. Für das Haus, in dem künftig die Nachlässe von Fotografinnen und Fotografen aufbewahrt werden sollen und das außerdem Forschung betreiben soll zur künstlerischen Fotografie, für dieses Haus wurde Düsseldorf als Standort ausgesucht. Dafür hat der Bundestag Geld bewilligt. Eine Kommission aus Expertinnen und Experten hat aber als besten Standort Essen ausgemacht. Essen prüft nun rechtliche Schritte. Mein Kollege Stefan Koldehoff verfolgt den Streit schon seit Jahren. Ich habe ihn gefragt, was denn Essen eigentlich auf dem Rechtsweg gegen die Entscheidung des Bundestags tun könne.
Das ist alles völlig offen. Zunächst mal will man eben prüfen, was möglich ist. Und deswegen hat man einen Staatsrechtler beauftragt, doch mal zu schauen, ob da juristisch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Also konkret, ob der Haushaltsausschuss des Bundestages tatsächlich befugt war, einer Regierung, einer Bundesregierung, damals Staatsministerin Monika Grütters, Vorschriften zu machen, wo ein Bundesprojekt stattfinden darf, oder ob die nicht eigentlich nur dazu da gewesen wären, die entsprechenden finanziellen Mittel abzunicken.
Der Streit, ich habe es gesagt, läuft ja schon lange. Schauen wir nochmal vielleicht auf die sachliche, fachliche Lage. Was waren die Gründe dafür, dass der Haushaltsausschuss sich für Düsseldorf entschieden hat? Und wieso kam die Expertenkommission der Kulturstaatsministerin zu einem ganz anderen Ergebnis?
Ich fange mal hinten an. Für Essen spricht nach Ansicht der Fachkommission zum einen, dass diese Stadt eine große Fototradition hat. Mit dem Folkwang-Museum eine der wichtigsten, größten, frühesten fotografischen Sammlungen in der ganzen Bundesrepublik. Es gibt aber auch die Folkwang-Universität, an der Fotografie, Fotografiegeschichte gelehrt werden. Es gibt das Krupp-Archiv mit Hunderttausenden von Abzügen. Und die haben sich alle schon zusammengeschlossen und gesagt, ja, wir würden gemeinsam so ein deutsches Fotoinstitut tragen und unterstützen. Dann gibt es ein Gelände auf der Zeche Zollverein und all das gibt es so in der Form in Düsseldorf noch nicht. Da gibt es zwar auch eine kleine fotografische Sammlung im Museum Kunstpalast und ja, da gibt es die berühmte Becherschule, die liegt allerdings auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, die sich da gegründet hat, aber weder ein Gebäude, man hat mal überlegt, es an den Hofgarten zu setzen, das ist aber problematisch. Dann hat man einfach mal überlegt, auch dann bauen wir das Stadtmuseum halt entsprechend um. Das ist aber auch nicht so einfach, denn Fotografie braucht sehr spezielle Räume, auch Lagerräume. Und es soll ja eben gerade kein Museum werden, sondern ein Forschungsinstitut und ein Institut für Nachlässe. Das heißt, sie brauchen auch Depoträume und, und. Und es gibt auch noch keinen Expertenkreis. Der wird jetzt erst als Gründungsgremium einberufen. Also ein sozusagen fertig gemachtes Bett in Essen und noch ziemliche Unordnung im Wäscheschrank in Düsseldorf.
Man kann emotional verstehen vielleicht, warum der Essener Oberbürgermeister jetzt doch noch mal prüfen will, ob er nicht noch irgendwas machen kann. Wie sind denn die Aussichten?
Naja, auch das ist nicht wirklich klar. Es soll ja nach dieser ersten Prüfung durch den Staatsrechtler mal erst entschieden werden, ob dann ein richtig vertiefendes Gutachten auch in Auftrag gegeben wird. Und da geht's dann natürlich richtig ins Eingemachte, was Verfassungsrecht und solche Dinge angeht. Also welche Kompetenzen hat das Parlament? Wir haben ja als Journalisten die Möglichkeit, solche Fragen auch zu stellen. Und zwar jenseits der juristischen Grenze. Und das habe ich getan, sowohl im Kulturministerium in Nordrhein-Westfalen als auch bei der Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin. Das sind ja die beiden, die letztlich gesagt haben, gut, dann gibt's diesen Beschluss jetzt, dann folgen wir dem einfach mal. Die Düsseldorfer Ministerin hat mir gesagt, naja, da hätte sie eigentlich gar nicht viel mit zu tun. Das sei eben die Entscheidung der Haushälter gewesen und auf meine Nachfrage dann, aber das sei doch eine kulturelle Frage, ein kulturelles Anliegen. Da müsste sie sich doch eigentlich drum kümmern. Kam dann ein eher bescheidenes, naja, ich weiß, wofür es sich lohnt zu kämpfen und für Essen hätte es keine Mehrheit gegeben. Und Claudia Roth hat einen Sprecher auf 8 Fragen, die ich hingeschickt habe, gerade mal 3 konkret beantworten lassen und zentrale Punkte offen gelassen. Zum Beispiel spricht sie davon, es gebe neue Perspektiven, neue Erkenntnisse der vergangenen Jahre. Welche das sind, habe ich leider nicht erfahren. Auch nicht, warum diese neuen Perspektiven und Erkenntnisse jetzt für Düsseldorf angeblich und nicht für Essen sprechen. Ich habe gefragt, welche parlamentarischen Gremien denn außer dem fachfremden Haushaltsausschuss befasst waren, ob da mal ein Kulturausschuss mitgeredet hat. Auch dazu gab es keine Antwort. Und die Frage, wie es denn eigentlich mit der Finanzierung ausgeht, denn das Geld, das bisher genehmigt ist vom Bundestag, aber auch vom Land NRW zugeschossen, das wird bei weitem nicht reichen. Weder für die Ertüchtigung eines Gebäudes, noch für einen Neubau, noch für Betrieb und solche Geschichten. Auch dazu bislang überhaupt keine Antwort. Also sehr intransparent das alles.
Stefan Kolderhoff über den Streit um das Deutsche Fotoinstitut. Der geht nun in die nächste Runde und die Stadt Essen hofft, dass es Rechtsfehler gab bei der Vergabe nach Düsseldorf. Halb Paris ist nach der gestrigen Demonstration eine Trümmerwüste. Geldautomaten und Bushaltestellen sind zerstört. Der Müll in den Straßen wurde angezündet. King Charles hat seinen Besuch in Paris heute abgesagt, bis sich die Lage beruhigt hat. Aber die Lage ist ja nur das äußere Bild für eine landesweite Entrüstung und Entfremdung zwischen Volk und Präsident. Der Einsatz des umstrittenen Verfassungsartikels 49.3 und der Fernsehauftritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den viele herablassend fanden, die haben das Land in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Die Kulturszene, die war gerade erst dabei, sich von den Zumutungen der Corona-Lockdowns zu erholen und hat sich im Streit um die Rentenpläne weitgehend zurückgehalten. Nun aber gibt es eine Petition aus der Kulturszene gegen Macrons Pläne. Eberhard Spreng berichtet.
Freitag vor einer Woche im Konzertsaal von Lyon. Eine bizarre Szene vor einem Konzert. Ein Musiker wird von Teilen des Publikums ausgebuht, während er für ein paar Minuten seine Ablehnung der französischen Rentenreformpläne begründet. Musik, rufen einige. Für sowas sind wir nicht gekommen, andere. Das konservative Konzertpublikum hat Mühe, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass der Protest gegen Macrons Rentenreformpläne und der größte französische Streik seit Beginn des neuen Jahrhunderts nun auch die Kultur erreicht. Ein Schwerpunkt ist Lyon, die zweitgrößte französische Metropole. Eine Schar von Aktivisten besetzt nach einer Demonstration das Musée des Beaux-Arts in Lyon. Außerdem bestreikt das Ballett der Oper zwei seiner Gastspiele im parisnahen Créteil. Aber fast alle anderen französischen Bühnen blieben während der ersten drei Streikwochen geöffnet und spielten nach den angekündigten Programmen. Man durfte sich sogar fragen, warum die Kultur, die ansonsten gerne in aktuellen gesellschaftlichen Debatten Position bezieht, so zurückhaltend auf die größte sozialpolitische Herausforderung der letzten Jahrzehnte reagiert. Sicher, Autoren wie Édouard Louis hatten in Stücken wie »Wer hat meinen Vater umgebracht?« genau jene Gesetzesväter der letzten Jahre gebrandmarkt, die im Dienste eines neoliberalen Umbaus in Frankreich dem immer größer werdenden armen Bevölkerungsteil das Leben immer schwerer gemacht haben. Schon vor Jahren war Sonnentheaterkönigin Ariane Nouchkine mit ihrer Truppe schauwirksam in schon damals stattfindenden Demonstrationen gegen Rentenreformpläne mitmarschiert. Vor wenigen Wochen hat sich nun auch die im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte als Medienikone profilierte Aktrice Adèle Haenel vor Studentinnen geäußert.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre, en fait.
Wir sind nicht einfach nur gegen ihr Scheißsystem, wir sind dabei, eine neue Welt zu erfinden. Streik ist Machtkampf. Wenn wir in der Rentenfrage gewinnen, ändern wir auch die Machtverhältnisse und beenden diesen politischen Monolog der Bourgeoisie. Adèle Haenel intervenierte hier allerdings weniger als Künstlerin, denn als feministische Aktivistin, um gegen die besondere Benachteiligung von Frauen durch die Rentenreformpläne zu protestieren. Sie ist allerdings nun auch Mitunterzeichnerin einer Petition von ca. 300 Künstlerinnen und Künstlern von Film und Bühne. Diese ist auf der Plattform Change.org veröffentlicht und richtet sich an den französischen Präsidenten. Zu den Erstunterzeichnerinnen gehört Juliette Binoche. In der Liste findet man allerdings auch die Namen vieler französischer Theaterregisseurinnen und Regisseure, die für ein politisch engagiertes Theater stehen. Das Kollektiv Cinéma Spectacle zeichnet verantwortlich. Die in der Tageszeitung Libération abgedruckte Petition fasst noch einmal Kernsätze der Kritik an der Rentenreform zusammen. Sie erinnert an die Prekarität von Frauen und älteren Darstellenden und fordert den Stopp der Reformpläne. Einer der Initiatoren ist der Filmregisseur Gilles Perret, der in den vergangenen Jahren unter anderem einen Dokumentarfilm über den linken Nachwuchspolitiker François Ruffin und die Gelbwestenbewegung vorlegte und den Spielfilm Reprise en Main über die Selbstermächtigung eines Arbeiters in einem von einem Hedgefonds bedrohten Betrieb. Ich mache kein prätentiöses Kino. Formal ist das vielleicht nicht revolutionär, aber ich nehme für mich in Anspruch, dass dieses Kino populär ist, volksnah, offen für alle, ohne sich für etwas Besseres zu halten. Neben Gilles Perret, der Generalsekretär der Kulturabteilung der einst kommunistischen CGT-Gewerkschaft, der Kameramann Denis Gravouille, Mitinitiator. Die Gewerkschaftshandschrift ist unverkennbar. Neben den vielen Namen, die man auf der Unterschriftenliste findet, sucht man nach vielen anderen vergeblich. Von einer branchenweiten, militanten Solidarisierung der Film- und Theaterszene kann man derzeit nicht sprechen. Und so haben sich auch am gestrigen Aktionstag durchaus nicht alle Theater Frankreichs am Streik beteiligt.
Eberhard Spreng über die Kultur und den Streit um die Rentenreform in Frankreich. Nicole Eisenman ist gerade die coolste Malerin der Gegenwart, so schreibt das Kunstmagazin Monopol. Aber auch in New York feiert man sie und das schon länger und ausgiebig. Ihre Bilder sind figurativ, aufsehenerregend und provozierend und kitten aber doch auch durch Witz und Gefühl die aufgerissenen Kontroversen. Jetzt ist eine Retrospektive im Museum Brandhorst in München zu sehen. Julian Ignatowitsch war dort.
Wir stehen knietief in der Scheiße, scheint die Kunst von Nicole Eisenman zu sagen. Ein Bild zeigt es ganz deutlich. Darauf ein Dorf vor idyllischer Bergkulisse, die Menschen auf der Straße, so unterschiedlich sie auch sind, nackte Frau, Mann im Pyjama, Anzugträger, sie stehen in der Scheiße. Oder netter ausgedrückt, im Schlamm, wie es Kuratorin Monika Bayer-Wermuth formuliert.
Irgendwie ist jeder am Struggeln, aber alle sind gemeinsam in diesem Schlamm miteinander verbunden.
Wir können das Bild Coping, was so viel wie Zurechtkommen heißt, als Allegorie auf gesellschaftspolitische Themen lesen. Den Klimawandel etwa. Auch da sind Überschwemmungen ja ein großes Thema. Oder wir verstehen es als Kommentar zum Schicksal des Einzelnen. Alltagsprobleme, Einsamkeit, schließlich wirken auf dem Bild alle in sich gekehrt und isoliert, sind im Meer aus Schmutz und Fäkalien, aber doch miteinander verbunden. So oder so ähnlich, wenn auch nicht immer ganz so wortwörtlich, sind viele Werke der Künstlerin Eisenman. Die früheren aus den 90er Jahren tragen noch den Impetus der Jugend in sich, sind exzessiv, lüstern, oft auch gewalttätig und außerdem vom anarchischen Geist der homosexuellen Szene New Yorks zur damaligen Zeit geprägt, die Eisenman miterlebte, mitlebte und auf ihren Bildern zuspitzt. Orgien, bei denen Penisse abgeschnitten werden, Frauen mit Frauen kopulieren und eine Gehängte ein Kind gebärt. Zwischendurch taucht Bambi oder das Monopoly-Männchen auf. Das ist Eisenmans Kommentar zu Patriarchat, Feminismus und Queerness, ja zur männlich dominierten Kunstgeschichte mit all ihren Mythen und Machos, die sie immer wieder zitiert, etwa Michelangelo oder Rubens, und auch durch den Dreck zieht.
Sie schafft es aber dann auch zum Beispiel mit den Mitteln der Comicsprache, das alles in einer Parodie aufzulösen. Also auch diese harten Bilder, in denen Gewalt Rolle spielen, sind in gewisser Weise lustig gemeint. Und sie hat das mal selbst ganz schön gesagt, dass diese Bilder aber trotz dieses Humors schon auch von einem Ort echter Traurigkeit kommen, darüber auch wie Frauen in der Welt behandelt werden.
Seit den späten Nullerjahren ist Eisenmans Kunst dann nicht mehr ganz so brachial und brutal. Die Menschen schauen nun auf Bildschirme, liegen allein im Bett oder beim Psychiater auf der Couch. Selbstbespiegelung statt Weltenrevolution, so wirkt es in ihren neuesten Gemälden. Die Künstlerin ist erwachsen geworden und dabei sehr, sehr erfolgreich. Sie gehört jetzt selbst zu der Elite, über die sie sich früher noch lustig gemacht hat.
Es ist eben die Karriere einer ganz außergewöhnlichen Künstlerin, die genau das geschafft hat, so vom East Village auf die Weltbühne der Kunst zu kommen und dabei aber immer ihren Themen auch treu geblieben ist, auch wenn sich die natürlich erweitert und verändert haben.
Dass Eisenman dabei quasi jeden Stil bedienen kann, zeigt sie zum Beispiel im 2 Meter langen Beer Garden with Ash. Fast jede Figur in diesem Biergarten ist in einem anderen Stil gemalt und könnte aus einem anderen Jahrzehnt stammen. Eine Ansammlung so unterschiedlicher und seltsamer Personen, wie man sie aus den gesellschaftskritischen Bildern von George Gross oder Jörg Immendorf kennt. Letzteren nennt Eisenman tatsächlich als wichtigen Einfluss. Dass auch der Körper, ihr Körper, eine große Rolle in ihrer Kunst spielt, hat die Künstlerin mehrfach betont. In der Ausstellung machen das vor allem die Skulpturen deutlich, die aus ganz unterschiedlichen Alltagsmaterialien zusammengesetzt sind und ebenfalls nicht immer jugendfrei. Der einen kann man mitten ins A-Loch schauen.
Ich finde, diese Oberflächen, die haben für mich was unglaublich Queeres. Also die schaffen keine genaue Grenze, sondern die lassen sowas offen, in dem man sich auch selbst einfinden kann. Also die sind irgendwie nicht abgeschlossene, glänzende Flächen, sondern in denen ist was in Bewegung. Und für mich haben die auch was Fluides.
Die Ausstellung, chronologisch inhaltlich gegliedert, gibt einen guten Überblick über Nicole Eisenmans Oeuvre und lässt dabei durch einen Film auch ihre Wandgemälde, die sie in New York angefertigt hat, lebendig werden. Eisenmans Kunst wird nicht jedem, jeder gefallen. Sie provoziert, karikiert und ist dabei oft sehr nah am Zynismus, aber eben auch am Puls der Zeit. Die Diagnose, wir stehen knietief in der Scheiße, hört man aktuell ja beinahe täglich.
Julian Ignatowitsch über die Nicole Eisenman-Retrospektive im Museum Brandhorst in München. Nicht weit davon entfernt, am Gärtnerplatz-Theater, kann man Mata Hari als Musical sehen. Eine Staatsaffäre, muss man wohl sagen, die da gezeigt wird, die ihren Weg gefunden hat in die künstlerische Verarbeitung. Schon zu Lebzeiten war Mata Hari ein Mythos, eine der berühmtesten Frauen ihrer Zeit, erschossen als deutsche Spionin 1917, zuvor Rebellin und Männerfantasie, die eigentlich Margareta Gertruda Zelle hieß, aber mindestens so sehr Erzählung und Fiktion war wie reale Person. Am Gärtnerplatztheater in München kommt Mata Haris Geschichte nun als Musical auf die Bühne zur Musik von Marc Schubring. Jörn Florian Fuchs hat das gesehen. Herr Fuchs, wenn ich sage, auf die Bühne kommt Mata Haris Geschichte, stimmt das eigentlich? Ist das eine Art von Biografie?
Da kommt nicht nur eine Mata Hari, da kommen zwei Mata Haris, wenn das der richtige Plural ist, auf diese Bühne, denn, und das ist der dramaturgische Kniff und das, was es diese Produktion, finde ich, an sich erstmal interessant macht, ist auf der einen Seite die historische Folie zu erleben. Also wir wissen das ja immer noch nicht. Hat sie spioniert? Was war genau mit den Affären? Was war das für eine Figur? Da ist vieles im Dunkeln, das kann so ein Musical auch nicht aufhellen, aber wir erleben eben, dass sie einen Hauptmann kennenlernt auf Java ist, dass sie sich zurücksehnt hier in den Welt, dass sie dann in Paris auftritt, dass sie sich als Tänzerin geriert, eben mit diesem eben exotischen Einflüssen und eben verschleiert, dass sie nun aus der niederländischen Provinz letztendlich kommt. Und die zweite Ebene, die immer wieder reingeschnitten wird, das ist ein Popstar von heute, gleichsam so ein Instagram-Mädel, die Mata Hari, die dann auch entsprechend platte Texte hat er, und da geht es so um Fragen schon der Emanzipation, wie kann man als junge Frau vielleicht auch der Männerwelt eine Nase drehen, sowas kommt da vor, und es sind auch zwei musikalisch ganz unterschiedliche Klangwelten.
Ja, die Klangwelten kommen von Marc Schubring, der ist der Komponist, der gilt als einer der Väter des neuen deutschen Musicals. Was für Musik hat er für Mata Hari gefunden?
Also dadurch, dass wir eben auf der einen Seite diese Popwelt haben, da gab es auch noch einen Mitarbeiter, der diese Poptracks irgendwie gestaltet hat, und das klingt dann sehr heutig, sehr charttauglich. Demgegenüber gestellt ist es eine typische Musical-Farbe, bei dem man dann immer wieder mal denkt, ja, da wird also dann auch gesprochen wie im Musical, und plötzlich geht das Sprechen ins Singen über und nicht immer ist so ganz klar, warum singen die eigentlich auf der Bühne. Das finde ich ja immer nach wie vor etwas, was begründungspflichtig ist sozusagen, dass man einfach Dinge verhandelt singend. Aber jetzt hören wir mal einen kleinen Ausschnitt, eine der Mata Haris. Das Das wäre vielleicht sowas, die Frage, kann man das mitsingen, bleibt das im Ohr? Ja, schon, was das jetzt betrifft, das war jetzt Ann-Sophie Dürrmayer als eben der Popstar, als die gleichsam ganz junge Mata Hari aus unserer Gegenwart und die historische, in Anführungszeichen, Mata Hari wurde gesungen von Florine Schnitzel. Ja, der Grundeinwand, den ich dann letztendlich doch nach diesem gut zweieinhalbstündigen Abend hatte und immer noch habe, ist, dass es ein bisschen krude ist, was erzählt wird, dass es sich sehr lange bewegt auf Java und bei den Beziehungsproblemen eben der historischen Mata Hari und ihrem Gatten. Da geht es auch noch um einen Sohn, der stirbt. Es geht um vielleicht eine weitere Liebesaffäre, die da eine Rolle spielt, aber das wird eben sehr ausgedehnt und die spätere Geschichte mit der Spionage oder diesen ganzen Vorwürfen, das wird nur noch am Stück so gleichsam abgehakt und wird immer wieder aufgenommen durch Schwarz-Weiß-Bilder, durch gleichsam einen Erzähler, der die Handlung zusammenfasst.
Naja, einerseits die Spionagegeschichte angesichts, andererseits das Rollenbild der Frau. Da könnte man ja vielleicht einiges für die Gegenwart raus schmieden an Geschichte. Wenn ich das aber jetzt musikalisch auch so höre, ist es eine Unterhaltungsshow?
Ja, es ist eine Unterhaltungsshow, es ist sehr gefällig. Es ist der Versuch von einem staatlichen Theater, einem staatlich geförderten Theater eben auch, sowas wie Stage Entertainment und diesen kommerziellen Organisationen für Musicals, diesen Produktionsfirmen eben Konkurrenz zu machen. Was, finde ich, nur sehr begrenzt gelingt. Nicht was die Besetzung betrifft, die ist schon sehr gut. Auch Andreas Patilla, der das Ganze gut dirigiert und auch was eben vor allen Dingen die Regie betrifft. Und das ist eigentlich besonders schade, dass ich eben das ganze Stück etwas dünne finde. Während Isabella Gregor als Regisseurin und der Choreograf Adam Cooper wirklich eine Riesenshow machen, da verwandelt sich die Bühne ständig. Also das hat schon ein Niveau, das man eben von diesen kommerziellen Musicals eher kennt. Da ist sehr viel investiert worden und es ist auch sehr gut zum Teil choreografiert. Die Bilder sind toll, erstmal große Schauwerte. Aber wie gesagt, es trägt letztendlich nicht so ganz. Und ein allerletzter schneller Einwand, Kevin Schröder, die Texte sind extrem banal und unterkomplex. Also da müsste man wahrscheinlich dann doch nochmal ran, wenn dieses Musical auch andere Bühnen erobern soll.
Viel Lärm um nichts bis jetzt erstmal. Mata Hari am Gärtnerplatz Theater in München als Musical. Was bleibt, sind die Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Wir erinnern an die verstorbene jüdische Dichterin Rivka Bassmann. Das Jiddische war für sie ein Raum der Zärtlichkeit und der Erinnerung. Tauben sprechen Jiddisch ist eine ihrer Gedichtzeilen. Rivka Bassmann wurde 1925 in Litauen geboren. Während des Zweiten Weltkriegs war sie im Wilnaer Ghetto und im KZ Riga-Kaiserwald interniert, überlebte den Todesmarsch. Ihr lyrisches Ich spricht über diese Zeit selten explizit, aber die Erinnerung daran lässt sich nicht verdrängen. Wie auch unter der Zunge schmuggelte Rivka Bassmann ihre Gedichte einst aus dem KZ. Sie schrieb metaphernreiche, sinnliche Lyrik und ist jetzt im Alter von 98 Jahren in Israel gestorben. Sie schrieb in ihrer Muttersprache Jiddisch, wie dieses Gedicht, über eine Nachbarin. Eine alte Frau, die Musik hört, wäscht, putzt, kocht, Zeitungen liest. Eine alte Frau, die noch Gedichte schreibt.
Da lebt eine alte Frau, was hört a ganzen Tag Musik und rahmt und wascht und kocht und hängt a Reus in Sun, die Hemder ehre. Eine alte Frau, was leint Zeitungen und Bücher. Beginnen wart auf ihr in Garten, ihr alter Bäum, was chavert sich mit ihr, sind Jorn. Und sie ist neunt zu ihm mit alle ihre Glieder. Eine alte Frau, was schreibt noch Lieder.
Rivka Bassmann rezitiert von der Übersetzerin Niki Gratscher. Ein ausführliches Gespräch über die Dichterin finden Sie in der DLF-Audiothek. Der Netflix-Film Im Westen nichts Neues hat gerade bei den Oscars abgeräumt. Und als Dank für die Einladung zur großen Hollywood-Sause hat Claudia Roth den Film jetzt auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Stimmt nur halb. Die gut 2000 Euro für das Oscar-Ticket hat die Kulturstaatsministerin gerade aus eigener Tasche an Netflix zurückgezahlt. Trotzdem wurde der Film nominiert für den Deutschen Filmpreis und daneben auch Das Lehrerzimmer, Rheingold, Sonne und Beton und Wann wird es endlich wieder so, wie es war? Und auch der Film Holy Spider. Gute Nachrichten aus Österreich. Österreichs einziges Rundfunkorchester hat wieder eine Zukunft. Wegen Sparzwängen beim ORF stand das Radiosinfonieorchester Wien vor dem Aus. Es gab einen Proteststurm dagegen und gestern hat die österreichische Bundesregierung bekannt gegeben, dass die Einsparung des RSO, Zitat, vom Tisch sei. Und noch zwei kurze Meldungen aus der Kunst. Der Nigerianer Demas Mboko wird bei der Architekturbiennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Demas Mboko sei alles auf einmal. Architekt, Bildhauer, Designer, Schriftsteller und Bühnenbildner. Und noch eine Meldung von Ai Weiwei. Der Künstler hat Monets Monumentalgemälde Die Seerosen nachgebaut mit 650.000 Legosteinen. Aus Impressionismus wird also Legoismus. Zu sehen bald im Designmuseum in London. Und das passende Set gibt es mit Anleitung vielleicht bald im Legoladen Ihres Vertrauens.
Die Kulturmeldung mit Mascha Drost, vielen Dank. Die für den Montag angekündigten Streiks, die Einigung beim Verbrenner aus und das Treffen der EU-Außenministerin. Gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Kultur heute geht damit zu Ende und durch die Sendung begleitete sie Jörg Biesler.